Mit nur 34 Jahren hat der ehemalige Ringer Alexander Leipold 3 Schlaganfälle. Von jetzt auf gleich ist er halbseitig gelähmt und kann nicht mehr sprechen. Mit viel Kampfgeist und Unterstützung von verschiedenen Therapeutinnen und Therapeuten kämpft er sich in kürzester Zeit wieder zurück ins Leben. Über seine Erfahrungen spricht er heute mit der bayerischen Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention Judith Gerlach. Herzlich willkommen bei Rundum Gesund.
Vor mir sitzt heute Alexander Leipold. Lieber Alex, wir kennen uns ja persönlich schon einige Zeit. Wir zwei sind nämlich, ich würde mal sagen, Aschebecher. Für die, die es nicht verstehen, die Aschaffenburger. Wir müssen also heute ein bisschen darauf achten, dass wir nicht total in Dialekt verfallen, dass uns die Leute noch verstehen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du uns heute eingeladen hast. Wir sind nämlich bei dir heute zu Hause und dass wir uns ein bisschen austauschen können. Ich glaube, einige, die heute zuhören und zusehen, kennen dich wahrscheinlich als Profisportler, der ein oder andere vielleicht aber auch aus Let's Dance beziehungsweise ja, vom Promi-Dinner. Was hast du denn lieber gemacht? Eher tanzen oder eher kochen?
Ich muss sagen, Kochen war einfacher, weil tanzen musste man doch sehr, sehr viel lernen.
Und über eine längere Zeit auch.
Genau,
ne?
Genau. Und beim Kochen war es tatsächlich so, dass ich auch das ein paar Mal eingeübt habe und dann hat es auch tatsächlich gut geschmeckt.
Ja, sehr gut. Aber eigentlich kommst du aus dem Ringen, bist ja Profisportler, du bist mehrfacher deutscher Meister, Europameister und sogar Weltmeister. Schaust also auf eine wirklich langjährige, sehr erfolgreiche Profikarriere zurück. Und doch haben dich dann 3 Schlaganfälle erwischt, 2003 schon. Wie kam es dazu?
Ja, zu dem Profi vielleicht nochmal. Ich war immer Amateur, ich habe also immer gearbeitet. Meine Gegner waren doch tatsächlich Profis. Also ich habe zwar schon professionell trainiert, aber ich musste trotzdem auch immer arbeiten. Und das Thema Schlaganfall, ich war 34 und hatte mit dem Thema eigentlich überhaupt nichts zu tun. Klar, man sagt ja immer ältere Menschen, oder übergewichtig oder Menschen, die viel rauchen und oder die keinen Sport treiben. Das hat ja zu mir eigentlich gar nicht gepasst.
Du hast null damit gerechnet wahrscheinlich auch. Ne?
Genau. Und ich hatte vorher so einen Virusinfekt, mir ging es nicht gut. Und als es wieder so ausgestanden war, habe ich wieder angefangen zu trainieren und war dann auch in Usbekistan im Trainingslager. Und wir haben dann so eine tolle Königsjacke oder einen Königsmantel bekommen. Sah ganz cool aus und den habe ich ausgezogen. Beim Ausziehen habe ich gemerkt, dass mir mein linker Arm anfängt zu kribbeln. Und man kennt das ja so ein bisschen, wenn irgendwie so ein Nerv mal eingeklemmt ist und dann war das so ein taubes Gefühl, wie wenn beim Zahnarzt eine Spritze gab. Und man merkt zwar alles, aber es war taub, es war komisch. Und dann bin ich zum Trainer und habe gesagt, Herr Nitschke, damals noch Herr Nitschke, ich habe einen Kribbeln im Arm. Ich weiß, keine Ahnung. Ich habe zwar jetzt Liegestütz probiert, das funktioniert. Komisch. Dann sagt er, ja, kannst du vielleicht ringen? Der Botschafter ist da. Wäre schon cool, du bist unser Aushängeschild. Und ja, da habe ich gesagt, ja, ich probiere es einfach.
Hast du überhaupt nicht an Schlaganfall gedacht?
Nein,
wahrscheinlich
nein, in dem Moment. Wie gesagt, naja, vielleicht eingeklemmt beim Ausziehen. Ja. Und habe dann gekämpft und habe sogar gewonnen. Und danach, ich weiß noch, wir haben auch noch Blödsinn mitgemacht. Also ich habe gesagt, guck mal Jungs, ich merke nichts mit dem Messer. Natürlich habe ich die Berührung gemerkt, aber es hat tatsächlich auch nicht wehgetan. Und die haben gesagt, hör auf mit dem Scheiß. Ja, und irgendwann haben wir dann überlegt, was könnte das sein? Und da wir es nicht wussten, hieß es sofort zurück. Also ich bin dann auch alleine im Flugzeug nach Hause geflogen, bin über den Werner Grass habe einen Termin bekommen, sehr schnell beim Neurologen und habe dann Kernspin gemacht. Und dann hat der Neurologe mir im Prinzip die schlechte Nachricht gegeben, du hast einen Schlaganfall.
Aber da müssen ja unglaublich viele Stunden dazwischen gelegen haben, oder?
Genau. Also man sagt ja immer, time is brain.
Ja, genau.
Also so schnell wie möglich reagieren. Und da wir das überhaupt nicht eingeschätzt haben, verging da schon viel Zeit. Das Gute war, es war nur eine Gefühlsstörung erst einmal am Anfang und die merke ich tatsächlich heute noch, dass ich sage, so im Handballen, so eine kleine Gefühlsstörung habe ich immer noch. Und dann sagt er, das sollte man doch mal abklären in Ihrem jungen Alter, bitte in die Uni Würzburg. Also habe ich noch gefragt, kann ich da mit dem Auto hinfahren? Und dann sagt er, Schlaganfallpatienten werden in der Regel liegend im Notarztwagen hintransportiert. Also er würde mir empfehlen, wenn ich schon alleine fahre, dann mit dem Zug. Weil wenn man mal einen Schlaganfall hatte, ist die Gefahr von einem zweiten Schlaganfall sehr groß. Und ich so, okay. Also gut, in der Uni Würzburg angekommen. Ja, alle möglichen Untersuchungen gemacht mit Schlauchschlucken und Angiographie, hier eine Sonde in der Leiste hoch bis zum Kopf. Und dann haben die geguckt, was ist denn da los? Und da war eigentlich alles soweit okay. Also ich hatte, wie gesagt, kein Bluthochdruck, ich hatte kein Übergewicht, ich habe Sport getrieben, ich habe nicht geraucht, es gab keine Ablagerung im Blut. Ja, dann haben gesagt, ja gut, es könnte wahrscheinlich von dem Virus kommen, eine Entzündung im Kopf. Ja, und soweit war das auch ganz gut. Ich habe während der Zeit schon mal ein bisschen trainiert, weil ich wollte mich für die Olympischen Spiele, für meine 5. qualifizieren in Athen. Da war dann die WM in New York im Oktober. Das war dann so im Juni. Also ich habe dann schon wieder trainiert in der Uni. Ich habe unten Liegestütz gemacht, bin Rad gefahren und ich wollte auch wieder nach Usbekistan.
Ja, aber hat man dich vorher überhaupt nicht behandelt? Das war ja ein Schlaganfall, das war ja dann schon klar, oder?
Ja, es war ein leichter und es gab eigentlich nichts zu behandeln.
Okay.
Es gab eigentlich nur die Möglichkeit, oder die wollten einfach rausfinden, woran liegt es. Mhm. Und damit und man dann in Zukunft... Dann,
aber der zweite kam ja dann, oder?
Ja, der kam dann. Und da hatte ich tatsächlich Glück im Unglück, weil ich sollte eigentlich schon heim. Und dann hieß es, na gut, wir machen nochmal ein Langzeit-EKG, bleibst nochmal einen Tag, bleibst nochmal am Stroke-Unit, da wird man ja alle 2 Stunden nachts überwacht. Ja, und irgendwann zwischen 2 und 4, also in so einem Intervall, wurde ich dann wieder geweckt. Und es ist immer komisch, wenn man nachts geweckt wird, so auf dem Tiefschlaf, dann die leuchtende Yacht dann ins Auge, um den Reflex zu prüfen. Und dann habe ich irgendwie schon hellwach, wusste, was ich sagen wollte. Na, ihr schon wieder mit eurem komischen Licht, lasst mich doch weiter schlafen. So als kleiner Spaß. Und ich habe gemerkt, ich konnte nicht mehr sprechen. Also ich habe nur noch gestammelt. Und dann wurde da natürlich sofort reagiert, getestet. Links Bein hochheben ging, linker Arm hochheben ging. Lächeln, okay, ging nicht mehr. Oder zumindest halbseitig runterhängen, das sind ja so klassische Symptome. Rechter Arm hoch, ging nicht mehr. Rechtes Bein hoch, ging auch nicht mehr. Also Halbseitenlähmung. Und dann war ja überhaupt kein Thema mehr von wegen, ich gehe noch ein bisschen trainieren in den Keller. Ja, oder war vorbei, ich ja. war noch nach Usbekistan, um mich für die Olympischen Spiele vorzubereiten. Sondern da ging es um die pure Existenz.
Aber dann warst du ja schon vor Ort. Du warst in der Stroke Unit und genau. Dir konnte sofort geholfen werden.
Dann. Genau, und das, wie gesagt, ist mein großes Glück gewesen. Ja. Vielleicht zusätzlich zu dem Engagement in der Reha. Als Leistungssportler ist man doch so ein bisschen fokussierter. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, zu Hause, das passiert nachts, der Partner geht am nächsten Tag arbeiten, du wachst auf und merkst, du kannst nicht mehr sprechen, du kannst nicht mehr laufen, du kannst nicht telefonieren, du kannst keinen Notarzt rufen und wartest dann, bis vielleicht abends jemand wieder zurückkommt und dich da findet. Also dann bist du dann einen Tag ohne Behandlung und das wäre, glaube ich, sehr schlimm gewesen.
Ja, also, ja, da geht es eben um Zeit, ne? Genau. Konnten die dir dann nach dem zweiten Schlaganfall wieder so helfen, dass du auch deine halbseitige Lähmung wieder verloren hast, dass du wieder regeneriert bist oder kam der dritte Schlaganfall dann schon postwendend?
Ne, die kamen tatsächlich in der Nacht beide.
Beide.
Also ich hatte den zweiten und dritten. Mhm. Das heißt, der eine im Stammhirn, was die Sprache wohl beeinträchtigt hat, und der andere auf der linken Seite, was ja dann die rechte Seite beeinflusst. Und es gab dann natürlich sehr schnell Cortison für die Entzündung, schnell Heparin, um das Blut dünn zu machen. Und da war natürlich gut, dass im Vorfeld dass sie genau wussten, was war denn die Ursache von dem Schlaganfall? Also es war eine Entzündung und deshalb viel Cortison. Ich habe innerhalb von 2 Tagen 7 Kilo zugenommen, habe so einen Kopf gehabt, also alles Wassereinlagerung vom Cortison. Ich sah dann so aus wie so ein Anti-Sportler. Ja, das war so ein Ziel von mir, mal wieder eine normale Gesichtsform zu haben und natürlich wieder zurück ins Leben zu kommen, um vielleicht mit den Kindern einfach mal wieder Fußball spielen oder ein bisschen ringen und raufen machen zu können. Ja, das waren so ganz andere Ziele, wie vielleicht vorher als Leistungssportler.
Ja. Ja, auf den ersten Blick natürlich sehr existenzielle oder im ersten Moment, ja. Im zweiten, was macht das mit einem als Mensch, auch in deinem besonderen Fall als Spitzensportler, von jetzt auf gleich in ja so eine körperlich schwierige Situation zu kommen und damit wahrscheinlich auch in eine mental schwierige Situation, oder?
Also ich glaube, es ist für jeden schlimm, wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Und es geht dann wirklich auch um die Existenz. Also man macht sich ja immer so Gedanken, ja, was kann passieren, Kreuzbandriss oder Schulter kaputt oder Rücken kaputt und naja gut, im Büro, das geht ja immer noch, dass man dann nicht mehr sprechen kann und halbseitig gelähmt, also Rollstuhl und dann eben auch kein, nicht mehr 10 Finger, also dann nicht mehr mit zwei Fingern wie ich manchmal, im Büro oder du kannst ja keine Telefonanrufe mehr annehmen. Also es ist dann schon so, dass man denkt, was passiert jetzt mit dir? Du bist 34 und eigentlich ein Pflegefall. Und zum Glück ging das, weil halt schnell reagiert wurde mit dem Cortison, dann auch innerhalb von 2-3 Tagen die Lähmung zurück, konnte dann auch wieder sprechen. Also mein Sohn, der Tim damals, der war ja noch 5 Jahre, der war da und das war für ihn, ja, der Papa ist halt da, liegt halt im Krankenhaus, aber das war für ihn jetzt nicht irgendwie so das Gefühl, ist ein anderer Mensch oder so. Hat mir dann den Bauch eingecremt und hat sich mit mir unterhalten und das war total süß. Und da hat man halt gemerkt, also die Familie oder zurück auch ins Leben zu kommen, ist ganz wichtig und
Aber das Geflecht außenrum, das du da hattest, auch, ne, für dich.
Ja. Und ich habe schon vorher das Thema mental, hatte ich auch Probleme. Also mit ganz vielen Schlaganfallpatienten, mit denen ich spreche. Also ich bin ja Botschafter der Schlaganfallhilfe, bin dann auch auf dem Sommercamp, wo auch Kinder betreut werden, die Schlaganfälle haben. Und immer, wenn man sich so ein bisschen unterhält, was war denn so dein erster Gedanke, dann kommt die Antwort, warum ich? Und genau den Gedanke hatte ich auch. Also habe ja dann schon einiges im Leben mitgemacht, was vielleicht nicht so optimal lief. Und habe dann gedacht, echt, das jetzt auch noch. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss das jetzt annehmen und akzeptieren, so wie der Stand ist. Also wir haben dann auch ganz viele Leute, da gab es früher noch Internetseiten mit Gästebucheinträgen und sowas. Gab es noch kein Instagram oder sonst irgendwas. Und meine Frau hat mir damals die E-Mails ausgedruckt und hat die vorgelesen. Und die waren schon sehr beeindruckend.
Haben dich motiviert.
Ja, genau. Hey Alex, du bist ein Ringer, ein bisschen Kämpfer, jetzt hast du deinen schwersten Kampf, jetzt darfst du erst recht nicht aufgeben und so. Das schaffst du, bist ein Kämpfer. Und ich bin Kämpfer. Und dann habe ich angefangen, in der Uni noch mir im Laptop einen Trainingsplan zu schreiben mit 10 Sekunden Po anspannen, 10 Sekunden Bauch anspannen. Dann irgendwann bin ich mit dem Infusionsständer so durch die Gänge gelaufen.
Hast dich im wahrsten Sinne des Wortes zurückgekämpft dann?
Zurückgekämpft. Ja. Und ich sage mir, man muss sich realistische Ziele setzen. Mhm. Also ich mache ja auch so Vorträge, wo ich so die Menschen auch motiviere, auch in Firmen. Und da versuche ich halt immer zu sagen, es muss ein realistisches Ziel sein. Mhm. Also ich war in so einer Selbsthilfegruppe, da hat mir so ein Mann erzählt, er war auf den 5000er Bergen und 6000er und das hat er wieder vorher. Und dann habe ich gesagt, das ist mega, das ist krass, finde ich total klasse. Und dann haben so seine Kollegen gesagt, ja, das sagt er immer, aber der geht noch nicht mal aus dem Haus raus.
Macht die ersten Schritte.
Genau. Ja. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und habe gesagt, eine gute Idee wäre doch, langsam anzufangen. Ja. Du gehst erstmal ein bisschen spazieren, dann gehst du hier den Berg hoch und dann irgendwann gehen wir mal auf den Hahnekamm und dann im Spessart und dann irgendwann werden die Berge größer und Ja, das funktioniert.
Man entwickelt sich weiter. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, ne? Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
Das passt zu dem Thema.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, damit meinst du ja wahrscheinlich auch eben, also man denkt so auf den ersten Blick oder wenn man eben selbst, habe ich jetzt vermutet, als Spitzensportler, dass man sich wieder die großen Ziele setzt. Aber es ist ja eigentlich clever zu sagen, ich habe vielleicht ein großes Ziel wieder irgendwann, ich will auch wieder ringen danach, aber ich gehe jetzt erstmal die kleinen Schritte, die ich tun kann und habe damit natürlich auch tagtäglich ein gewisses Erfolgserlebnis, weil wenn das Ziel ansonsten zu weit weg ist, dann ja, erreiche ich das vielleicht erst perspektivisch in einigen Monaten oder vielleicht auch Jahren, das kann ja auch passieren und bin viel zu sehr frustriert dann auf dieser Zeit, ne? Also diese Erfolge der kleinen Schritte. Das meinst du wahrscheinlich auch damit, ne?
Ich kann es jetzt zu 100% unterschreiben. Könntest du meinen Vortrag eigentlich schon halten? Nee, es ist wirklich so. Also natürlich hatte ich im Hinterkopf schon noch immer die Olympischen Spiele. Ja. Das habe ich natürlich keinem gesagt. Ne? Liegst im Bett und kannst dich kaum bewegen und willst dann hier Olympische Spiele. Und wenn Ziele so weit weg sind, verliert man dann doch oft mal auch die Motivation. Also deshalb kleine Schritte, realistische Ziele. Und wenn die erreicht sind, dann kann man ja auch wieder neue Ziele setzen. Ja. Und ich habe mal ein schönes Beispiel gelesen. Und das fand ich total klasse. Wenn man jetzt irgendwie eine Hürde von einem Meter überwinden will und steht dann vor so einem, oder jetzt, 2 Meter ist noch besser, weil dann steht man im Skier und die Wand ist vor dir und du denkst, wie soll ich denn da hochkommen? Mhm. Und wenn du aber jede kleine Treppenstufe machst, heute hier in den nächsten Stock, dann machst du überhaupt keine Gedanken. Du gehst 15 Zentimeter, 15, 15, 15 und irgendwann bist du oben und es war gar nicht schlimm. Mhm. Wenn du vor so einer Riesenwand stehen würdest, würdest du sagen, das schaffe ich nie.
Ja. Aber ich glaube, da hattest du auch eine gute Kombination zwischen deinem sportlichen Ehrgeiz, den du mit Sicherheit da ja auch noch hattest, aber auch Tools, die du an der Hand hattest, um zu wissen, welche Schritte kann ich tun, welche sind wirklich realistisch für mich, was kann ich aber auch tun, um meinem Körper was Gutes zu tun. Und der andere Punkt ist natürlich, ein familiäres, ein freundschaftliches Geflecht zu haben, was einem auch durch so eine Situation durchträgt. Ja. Ich glaube, dass es mindestens genauso wichtig ist, dass man Menschen an der Hand hat, die einem dann eine Stütze sein können, mental, aber auch körperlich, gesundheitlich. Welche Erfahrungen hast du gemacht oder welche Rolle haben da Ergotherapie, Logopäden, die Physiotherapie? Wie hast du mit denen gearbeitet? Wie wichtig waren auch diese Therapien für dich?
Ja, für den Kopf ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man ein gutes Umfeld hat. Das hatte ich. Vielleicht erstmal Medical Park. Da hatte ich tatsächlich eine optimale Betreuung. Damals in Bad Rodach habe ich immer noch Kontakt, weil das einfach klasse war. Und da habe ich dann halt auch Sprachtherapie gemacht, dann Ergotherapie, habe Bindegewebsmassage für die Gefühlsstörung bekommen. Ich habe Aquatraining gemacht am Anfang mit der neurologischen Gruppe. Das konnte ich dann irgendwann gut, dann haben sie es gesteigert. Dann bin ich bei den Orthopädischen mitgelaufen, die ein bisschen mehr gemacht haben, die halt eine Knieverletzung hatten oder so. Also man wurde da auch immer wieder... Du hast ein Ziel gekriegt, hast es geschafft, so, nächstes Ziel. Also die haben das eigentlich genauso gemacht und ja, ich hatte rundum Versorgung. Ich habe dann auch gesagt, ich kann noch, ihr könnt mir euch einen 8. Termin geben, den 9. Ich habe Tai Chi mitgemacht, ich habe privat dann noch Gedichte laut vorgelesen. Ich habe versucht, mal was auswendig zu lernen. Sowas hätte ich in der Schule, habe ich gedacht. Nein,
will ich war nicht. Besser als in der Schule damals.
Ja, also ich war definitiv motivierter, weil zurück ins Leben zu kommen, ist, glaube ich, ein besserer Grund, als vielleicht dann zu sagen, okay, jetzt kann ich ein Gedicht mehr auswendig.
Ja. Das heißt, von den Einschränkungen merkst du jetzt heute nichts mehr, außer vorhin hast du gemeint, dass du am Handballen ein bisschen
Taubheitsgefühl hast. Mache ich auch wieder Sport und gehe auch wieder mal ins Ringen ab und zu.
Nee, wie ist denn da deine Gesundheitsprognose? Kann man das sagen, wenn man 3-mal einen Schlaganfall hatte? Wie ist das? Sind da die Chancen auf den 4. genauso groß wie bei allen oder sind die höher bei dir?
Chance klingt immer so, hey.
Ja, das Risiko. Risiko.
Also normalerweise ist es tatsächlich so, dass das Risiko größer ist, wenn man mal einen Schlaganfall hatte. Weil es ja meistens auch daran liegt, dass irgendwo Ablagerungen da sind. Oder du hast einen Bluthochdruck oder Übergewicht oder zu wenig Sport. Wenn du diese Risikofaktoren natürlich minimierst, indem du Bluthochdruck mit Tabletten einstellst, oder Gewicht abnimmst, Rauchen aufhörst, ein bisschen Sport machst. Und da geht es nicht um Leistungssport, da geht es um, geh mal jeden Tag 20 Minuten einfach spazieren. Und das tut nicht nur am Körper gut, sondern auch am Kopf gut. Nimm dir noch einen Freund mit oder einen Partner. Und das sind eigentlich tolle Erlebnisse und helfen der Gesundheit. Also ich glaube, damit kann man es minimieren. Bei mir war halt jetzt der Grund der Virusinfekt. So, dass ich jetzt nicht unbedingt wieder einen Virusinfekt bekomme, der das dann auslöst. Deswegen schlafe ich eigentlich relativ gut. Also ich muss sagen, klar, jeder kann einen Schlaganfall bekommen. Das Risiko ist da. Also deshalb auch die Symptome immer mal beachten, wenn irgendjemand ja, Gleichgewichtsstörung hat oder Sprachstörung hat oder wenn er lächelt, dass irgendeine Lippe hängt. Oder also ich bin ja jetzt auch ausgebildeter Sanitäter, weil mich das Thema sehr interessiert hat und war dann auch beim Fußball im Fußballstadion fürs Deutsche Rote Kreuz. Und dann haben wir dann auch eine Patientin, die hatte einen Schwindelanfall. Und dann hat man halt auch so die Hände gegeben diagonal und die sollte drücken. Ja. Und dann merkst du halt auch, okay, ist die eine Seite besser oder schlechter? Oder wenn man einfach nur so macht und der Arm geht wieder runter. Das sind halt
Symptome. Ganz einfache Dinge, um das abzuprüfen. Genau. Ne?
Ja. Und da sollte man halt sofort reagieren. Und da kriege ich auch immer mal ein Feedback. Also ich sag mal, hier in der Gegend bin ich ja doch etwas bekannter, dass dann Leute sagen, hier, mein Papa hat einen Schlaganfall, ich habe mich an dich erinnert. Wir haben den sofort 112 angerufen und deswegen wurde dem geholfen. Und da gibt es einem natürlich auch ein tolles Gefühl,
ja, mal als Botschafter. Du bist ja nicht umsonst Botschafter der
Deutschen Schlaganfallhilfe. Genau, wenn man da was bewegen kann, deswegen auch vielleicht die Infos, die man so ein bisschen noch mitgibt in dem Gespräch. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und deshalb, wie gesagt, schlafe ich eigentlich ganz gut, weil ich denke, das Risiko ist da, aber nicht jetzt deutlich größer. Und ja, sonst dürfte man nicht über die Straße laufen, wenn man vor allem Angst hat.
Definitiv, das glaube ich auch. Und dass du als Botschafter da auch dein Gesicht, aber auch deine Geschichte, die du heute mit uns geteilt hast, zur Verfügung stellst, um andere aufzuklären, um zu sensibilisieren für das Thema, aber auch eben die Schnelligkeit, wie du sie schon angesprochen hast, da geht es um Minuten am Ende des Tages. Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen in der Bevölkerung ist extrem wichtig. Von daher vielen Dank, dass du der Botschafter bist, dass du nicht nur bei uns im Podcast bist, sondern natürlich auch deutschlandweit unterwegs für dieses Thema. Aber auch dafür stehst, dass sich kämpfen lohnt, für den Sport stehst, für den Teamgeist stehst. Ich glaube, dafür bist du auch sehr bekannt. Dafür sage ich herzlich Danke, vor allem herzliches Dankeschön, dass du heute bei uns im Gespräch warst. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, vor allem eine gute Gesundheit.
Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank fürs Gespräch. Und das mit der Gesundheit nehme ich gerne und das gebe ich gerne dir und den ganzen Zuhörern gebe ich gerne zurück.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke, dass ihr heute dabei wart. Wenn ihr noch mehr über das Thema Schlaganfall erfahren wollt, dann können wir euch unsere nächste Folge Kompaktwissen ans Herz legen. Darin gibt's die wichtigsten Infos rund um die verschiedenen Arten und auch Symptome von Schlaganfällen. Folgt gern hier unserem Podcast, denn dann kriegt ihr auch eine kleine Push-Benachrichtigung, wenn wir neue Folgen hochladen. Bis dann. Tschüss.